Willkommen zum Netzpolitik.org Podcast. Mein Name ist Markus Beckedahl und mein Gast heute ist Professor Dr. Rüdiger Weiß von der Technischen Fachhochschule in Berlin und aktiv im Chaos Computer Club. Und er beschäftigt sich seit einigen Jahren mit Trusted Computing. Ja, Rüdiger, was ist Trusted Computing?
Naja, Trusted Computing ist ein Versuch, eine völlig neue Sicherheitsarchitektur einzuführen. Man kann es eigentlich mit den Auswirkungen durchaus mit der Anführung des persönlichen Computers in Vergleich setzen. Bloß ist in diesem Architekturwechsel die Richtung eine andere. Die Nutzer sollen in gewissem Maße aus Sicherheitsgründen eingeschränkt werden mit der Art und Weise, wie sie ihren Rechner benutzen können.
Aus Sicht zum Beispiel von einem Unternehmen oder einer Behörde klingt das ja erstmal ganz praktisch und logisch. Was sind denn ja die Auswirkungen, sagen wir mal, auf einen IT-Ökosystem, auf ja beispielsweise auf eine digitale Gesellschaft, wenn diese Technologie für mehr Sicherheit sozusagen eingeführt wird?
Also die Entwicklung der Computerindustrie ist ja vor allem dadurch getrieben, dass überraschende Entwicklungen gemacht werden konnten. Und das kam durchaus von Leuten, die mit Hardware Sachen gemacht haben, die dafür nicht vorgesehen werden. Oder noch einen Schritt weiter. Das ganze Internet war dafür vorgesehen, dass ein paar Wissenschaftler ein paar Daten austauschen. Da war nichts vorgesehen, dass es auf einmal alle Bereiche des Lebens durchdringen wird. Insofern war es immer in dieser Entwicklung der Informationsgesellschaft zentral, dass die Nutzer die Möglichkeit hatten, mit den gegebenen Netzen und den gegebenen Computern vernünftige Dinge zu machen, auch Dinge zu machen, die bisher nicht vorgesehen waren, weil ein Großteil des Fortschritts kommt eben aus diesen innovativen Anwendern letztendlich. Im Bereich Trusted Computing soll dann jetzt ein Baustein in die Geräte eingeführt werden, auf die der Benutzer keinen vollen Zugriff hat. Und ein Grundproblem ist, dass man sich klar macht, dass das schon ein paar negative Auswirkungen für normale Nutzer hat. Ganz horrormäßig wäre es, wenn man sich überlegt, dass ein derartiges System, das nicht mehr in der Hand des Benutzers ist, zum Beispiel in China für eine umfassende, geradezu Orwell als eine Kleinigkeit ansehen lassende Zensur möglich macht.
Dazu kommen wir später noch, aber vielleicht sollten wir uns erstmal nochmal genauer damit beschäftigen, wo kommt das her, wo geht es hin. Vor ein paar Jahren war das Schlagwort TCPA. Mittlerweile hat sich das ein bisschen gewandelt hin zu TCG. Das hat mit verschiedenen Konsortien zu tun von Seiten der Herstellern. Auch wahrscheinlich mit einer anderen Taktik. Kannst du da mehr so zur Geschichte erzählen, ja, wie das sozusagen von der IT-Industrie eingeführt werden sollte, wer die treibenden Kräfte dahinter waren und sind?
Also die in dem Bereich gibt es ja eine kleine Begriffsverwirrung, die auch möglicherweise damit zu tun haben könnte, dass die Betreiber der Trusted Computing Platform Allianz, TCPA, schlicht und einfach auch schlechte Presse hatten und dann einen Namenswechsel betrieben haben, der übrigens auch mit einer Entdemokratisierung der Strukturen einhinging. Und man kann sagen, die Trusted Computing Group ist eine kleinere Gruppe, die straffer und weniger demokratisch verfasst ist als die Trusted Computing Plattform Allianz ihrer Vorgänger. Die TCG, Trusted Computing Group, hat einen Großteil oder der Vorarbeiten von der TCPA schlicht und einfach übernommen, sodass vom technischen Verständnis her TCPA jetzt TCG heißt. Aber das ist, wie gesagt, eine marketingtechnische Umbenennung, wie zum Beispiel auch Palladium, NENSCAP und ich weiß nicht, wie es Microsoft inzwischen nennt, ihrer Sicherheitsarchitektur. Aber es ist noch zweitens anzumerken, dass, wie gesagt, die TCG weniger demokratisch ist, aber ansonsten kein großer Unterschied.
Und wer ist da drin organisiert?
Das sind sehr viele verschiedene Firmen. Also sagen wir mal, die großen Spieler waren von Anfang an Microsoft, IBM, HP, kann man sagen, dass das die treibenden Kräfte waren. Inzwischen sind auch sehr viele andere Firmen eingegangen, wie zum Beispiel Infineon aus Deutschland. Was interessant ist, ist, dass Apple kein Mitglied der Trusted Computing Group ist, was früher Hoffnung zur Hoffnung Anlass gab, dass also sich Apple dieser Trusted Computing Welt, die zumindest die Gefahr in sich birgt, also Nutzerentmündigung zu betreiben, dass sich Apple da raushält. Inzwischen hat Apple da einen Chip eingebaut und ist nicht mal in der CCG Mitglied. Das heißt, sie ist auch zum Beispiel nicht an Datenschutzvereinbarungen, die die TCG gemacht hat, gebunden. Aber vielleicht kommt man nachher dazu nochmal.
Wie transparent ist die Arbeit der TCG? Kann man da, also die schaffen da einen Standard oder arbeiten an Standards, die die Informationstechnologie in Zukunft rasant verändern kann. Gibt es da transparente Kommunikation? Was passiert? Wird jeder eingebunden, der dabei sein möchte? Oder ist es halt ein reines Industriekonsortium, wo man Geld auf den Tisch legt, um an bestimmten Sitzungen teilnehmen zu können?
Also lange Zeit war es eine Closed-Veranstaltung, die auch nicht ganz unerhebliche Beiträge verlangt hat. Auf erheblichen Druck von Kritikern wurde das in den letzten Jahren auch etwas gelockert. Aber man kann sagen, die TCG veröffentlicht auch sehr viele Bereiche, vielleicht nicht alles, was man sich wünschen würde, aber das ist, war ein großer Kritikpunkt, hat sich jetzt etwas abgeschwächt. Allerdings würde man sich natürlich noch mehr Offenheit natürlich wünschen.
Die Chips, die Trusted Computing Chips werden immer mehr eingebaut in Computer, in generell Unterhaltungselektronik. Die ersten Rechner sind auf jeden Fall IBM Notebooks, Apple Notebooks, verschiedenste andere Sachen. Gibt es beispielsweise noch Hardware, wo diese Chips nicht drin sind? Oder ist es eigentlich umfassend, dass man halt als Hardwarehersteller, selbst so klein man ist, eigentlich gar keine Chance mehr hat, ohne auf den Markt zu kommen?
Also die Interesse, diese Architektur wirklich massiv reinzudrücken, ist vorhanden. Also ganz witzig ist es, dass die ersten IBM-Notebooks, also Millionen Bausteine der alten Version verbaut hatten. Also wenn man sich betrachtet, gibt es ein massives Interesse der Industrie, da die Architektur da in den Markt zu drücken, auch gegen das Interesse der Käufer. Und Käufer sollen halt kritisch beäugen, ob da ein Trusted Computing Chip drin ist. Und da kommen wir zu einem zentralen Punkt. Auf massiven Druck auf die TCG hat die TCG zugesichert, dass in der Standardeinstellung der Chip nicht aktiviert ist und dass also die Aktivierung vom Benutzer vorgenommen werden kann. Wie Apple mit dem TPM-Chip verfährt, ist allerdings noch völlig im Dunkeln. Also Apple fühlt sich wahrscheinlich an diese Privacy-Zusagen der Trusted Computing Group nicht gebunden.
Kommen wir mal zu den konkreten Anwendungsbeispielen. Was kann man damit anstellen? Also ein bisschen anschaulicher mal als mehr Sicherheit schaffen.
Also die Idee ist, dass man dafür sorgen kann, dass auf dem Rechner des Benutzers nur eine gewisse Menge an Software läuft. Man kann sich vielleicht ein Beispiel machen, wenn Apple jetzt High-Definition-Disney-Filme ausliefern will übers Netz, dass sie dann hergehen und testen, ob die Nutzer nur mit der Macintosh-Software arbeiten und auch da keine, in Anführungszeichen, böse anderen Programme laufen. Also der Nutzer wird praktisch vorgeschrieben, was er installiert haben können, also welche Software, also Linux wäre zum Beispiel völlig vorne dran, andere Open-Source-Sachen auch, sondern nur das praktisch vom Hersteller zertifizierte Environment vorhanden ist. Das kann sogar übers Netz geprüft werden mit der sogenannten Remote Attestation. Also Trusted Computing bietet wirklich der Industrie die Möglichkeit, nachzuschauen, was auf unserem Personal Computer läuft. Wobei, da wird dann immer versucht, auseinanderzuhalten. Der Trusted Computing Chip ist noch nicht allein böse. Es ist meistens die Kombination Betriebssystem und Trusted Computing Chip, wobei einiges an Problematik auch in dem Chip selbst liegt. Wie gesagt, führende Wissenschaftler wie Ron Rives sagen ganz klar, es ist keine gute Entscheidung, einen kryptografischen Schlüssel in dem Chip zu haben, wo der Benutzer und der Besitzer keinen Zugriff hat.
Du bist Kryptologe. Ist die verwendete Verschlüsselungstechnik denn überhaupt sicher, so vom kryptologischen, wissenschaftlichen Standpunkt aus?
Das ist eine der etwas traurigen Geschichten, wenn man sich betrachtet. Also ganz konkret sind letztes Jahr erhebliche kryptografische Durchbrüche im Bereich der Hashfunktion SHA-1 gemacht worden. SHA-1 ist nur eine Funktion, mit denen praktisch digitale Fingerabdrücke genommen werden, im gewissen Sinne. Und es wird in Trusted Computing an fast allen Stellen verwendet, also bei dem Überprüfen der Bootsequenz, bei der Überprüfung von digitalen Zertifikaten und so weiter. Und da ist es halt jetzt eine tragische Geschichte, dass die Trusted Computing Chips, also die Hardware SHA-1 fest eingebaut haben. Also es besteht auf die nächsten Jahrzehnte keine Möglichkeit, ohne großen Aufwand diesen Hash-Algorithmus aus der Hardware zu ändern. Und aus dem Grund ist es wirklich besorgniserregend, obwohl es Warnungen seit Jahren gab, dass die Trusted Computing Group eine Architektur doch für eine relativ lange Zeit auf einer Funktion aufbaut, die heute schon sicherheitstechnisch nicht mehr zu empfehlen ist.
Trusted Computing wird immer als Gefahr für freie Software beispielsweise gesehen, weil man als Nutzer eigentlich nicht mehr die Kontrolle über seinen eigenen Rechner, über seine eigene Software hat, wie freie Software sie eigentlich ermöglicht. Jetzt gibt es verschiedenste Initiativen und Vorhaben, ein offenes Trusted Computing zu schaffen, auch ein offenes Digital Rights Management. Wie ist deine Meinung dazu? Ist das möglich? Kann man das machen? Verletzt es die Freiheit von Software oder fördert es sie?
Also man muss da sehr stark aufpassen. Es sind einige Eigenschaften der Trusted Computing Sicherheitsarchitektur, die widersprechen der freien Änderung von Software und sind insofern auch als Gefahr von freier Software anzusehen. Wir haben im Moment eine relativ aufgeregte Diskussion über einige Paragraphen in der neuen GPL-Lizenz 3.0. Da wird es also sehr gut auch nochmal aufgeschlüsselt. Es ist eine Gefahr, dass praktisch die Industrie hergeht und Open Source Software nutzt, allerdings die mit einer digitalen Signatur versieht und diese mit in Kombination mit dem TPM-Chip überprüft. Und in diesem Szenario ist es dann nicht mehr möglich, die Software zu ändern. Das kann sicherheitstechnisch durchaus auch ein paar gute Argumente geben, solche Architekturen aufzubauen. Allerdings ist es für die Weiterentwicklung der Software hochgradig hinderlich.
Und beim Thema Datenschutz generell, also Trusted Computing Befürworter sagen immer, naja, eigentlich ist das ja viel besser mit Trusted Computing, weil der Datenschutz ist viel mehr gewährleistet. Ich kann meine Daten in einen Tresor einschließen in meinem Schreibtisch und vorher konnte eigentlich jeder an meinen Schreibtisch herantreten und die Schublade öffnen. Ist das so? Oder gibt es trotzdem noch für den Datenschutz oder die Privatsphäre vor allen Dingen Gefahren?
Also um es mal ganz klar zu sagen, diese Festplattenverschlüsselung, die Microsoft im neuen Windows Vista anbietet und auch an den TPM-Chip bindet, ist fast genauso möglich, ohne diesen Chip, der im Rechner sich befindet. Also sehr empfehlenswert in dem Zusammenhang sind Lösungen mit Smart Cards. Und das ist vielleicht eine ganz interessante Beobachtung. Technologisch ist der TPM-Chip nicht viel mehr als eine eingelötete Smart Card. Und wenn man sich das mal überlegt, kommen die wenigsten Leute auf die Idee, Smart Cards an ihren Rechner zu löten. Insbesondere wenn man sich dann überlegt, wenn das TPM auf einer Chipkarte wäre, dann könnte man relativ einfach und relativ preisgünstig dann die Hash-Algorithmen austauschen. Das ist jetzt leider nicht möglich. Also insofern ist das keine besonders gute Idee, also Hardware mit den Rechner zu verschweißen, insbesondere wenn man gebrochene Algorithmen drin hat.
Und wieso macht man das trotzdem?
Ja, die Industrie ist manchmal etwas hat große Probleme, auf neue wissenschaftliche Erkenntnisse einzugehen. Also wenn man zum Beispiel mal betrachtet, es war, also ich glaube, über ein Jahrzehnt so, dass es jedem Wissenschaftler klar war, dass DES gebrochen war. Dennoch wurde es weiterverwendet. Heute hat man die Situation, dass es wirklich jeder, der irgendwie aktuelle Forschung lesen kann, sieht, dass SHA-1 zum Beispiel nicht mehr für digitale Signaturen verwendet werden sollte. Aber die Industrie hat da noch keinen Umstiegsplan gemacht. Also wir haben sogar in Publikationen gezeigt, dass also es ohne größere Änderungen an den Protokollen möglich wäre, eine sichere Hash-Funktion einzubauen. Die Warnungen sind auch mindestens seit 4 Jahren raus. Insofern kann man das nur auf die etwas Schwergängigkeit von großen Unternehmen und natürlich von Gruppen großen Unternehmen schieben. Allerdings, wie gesagt, diese Trusted Computing-Infrastruktur, die wird uns möglicherweise Jahrzehnte verfolgen. Und wenn man dann was einbaut, was jetzt schon ziemlich kaputt ist und vielleicht in 2 Jahren dann auf jedem Personal Computer krackbar ist, wie zum Beispiel die Vorgängerversion von SHA-1, also im gewissen Sinne sogar die Schwesterfunktion MD5 ist heute selbst auf normalen Notebook-Hardware drastisch anzugreifen. Und ich gehe davon aus, dass im Bereich SHA-1 diese Entwicklung auch weitergeht. Also man hat heute schon, kann man ganz klar sagen, es ist jetzt nicht mehr sicher im akademischen und auch so im etwas aufwendigeren praktischen Angriff. Und man kann sagen, dass in 2 Jahren möglicherweise jeder Personal Computer Benutzer unangenehme Angriffe gegen diese Hash-Funktion starten kann.
Morgen und übermorgen findet im Wirtschaftsministerium eine große Konferenz zu Trusted Computing statt mit dem nett klingenden Titel Die Welt des Trusted Computing, Hightech in Europa. Vor 3 Jahren fand schon mal eine Konferenz im Wirtschaftsministerium statt. Damals war der Chaos Computer Club eingeladen. Seid ihr dieses Jahr auch wieder eingeladen?
Also das kann man feststellen, dass das enttäuschenderweise nicht der Fall war, und ich gehe sogar einen Schritt weiter, wenn man das Programm sich ansieht, sind auch eine Reihe von international renovierten Wissenschaftlern wie Ross Anderson oder Professor König aus Bonn nicht eingeladen worden, und es ist ein bisschen der Eindruck, dass kritische Wissenschaftler hier etwas rausgehalten werden sollten, was eigentlich schade ist, weil das Hearing, das 3 Jahre zuvor am selben Platz stattgefunden hatte, hat eindeutig zu einer Reihe von Verbesserungen im Trusted Computing Standard geführt. Als ein etwas herausgehobenes Beispiel möchte ich nur die Direct Anonymous Attestation nennen, das im Bereich der Netzwerkanfragen an Computersysteme ein weit höheres Maß am Schutz der Privatsphäre gewährt als andere Lösungen. Also die Diskussion mit Kritikern, und das sagen wir auch Freunde, die im Bereich Trusted Computing Group arbeiten, war bisher sehr produktiv. Insofern ist das leider wohl eine verlorene Chance in diesem Sinne.
Zu den Kritikern gehört unter anderem der Chaos Computer Club, aber auch die Electronic Frontier Foundation, viele Wissenschaftler weltweit, viele Organisationen. Was sind denn so die Hauptkritikpunkte, die ihr immer noch artikuliert?
Ich bin von Haus aus Kryptograf, deswegen sei mir trotzdem erlaubt, nochmal darauf hinzuweisen, dass auch auf dieser Konferenz leider kein kryptografischer Vortrag sich mit den aktuellen Problemen befasst, die jetzt in der Hash-Funktion direkt brennen sind. Also ich möchte da nochmal appellieren, dass man sich selbst, wenn ich mich jetzt der Kritik aussetze, dass ich dann einen problematischen Industriestandard sicherer mache, doch wirklich nicht versuchen, mit einer kaputten Funktion eine Sicherheitsarchitektur aufzubauen. Die Auswirkungen wären am Ende deutlich schlimmer als ohne diese Sicherheitsarchitektur, weil eine andere alternative Sicherheitsarchitektur wäre möglicherweise eher in der Lage, problematische Algorithmen auszutauschen. Unsere weitere Kritik ist natürlich, dass zum Beispiel im Bereich der Privatsphäre Vorschläge, die zum Beispiel von der Electronic Frontier Foundation gekommen sind, wie Owner Override, bisher nicht im akzeptablen Maße aufgenommen worden sind. Und da wir ja auch irgendwie einen Hacker immer noch ein bisschen in der Seele haben, möchten wir auch noch mal darauf hinweisen, dass einige unserer Hardware-Kritikpunkte selbst bei Untersuchung der durchaus Trusted Computing Group nahen Universität Bochum aufgedeckt worden sind, dass da einige Hardware in verheerendem Sicherheitszustand sind. Und wie gesagt, wir weisen nochmal darauf hin, dass diese ganze Architektur so viel Problematiken mit sich bringt, dass jetzt mal wirklich wieder zu einer konstruktiven Diskussion zurückgefunden werden sollte.
Du hattest gerade Owner Override genannt, eine der Kernforderungen der Electronic Frontier Foundation. Was muss man sich so als Nicht-Techniker darunter vorstellen?
Also vielleicht ganz vereinfacht gesagt, es ist eine Konstruktion, die dafür sorgt, dass Geschäftsrechner durchaus eine Sicherheitsinfrastruktur haben können. Allerdings, dass für privaten Nutzer die Möglichkeit ist, außerhalb dieser Sicherheitsarchitektur zu bleiben, eben auf Basis der Entscheidung des Privatnutzers. Aber es ist eine recht geniale Konstruktion, die wirklich dafür sorgt, dass die Sicherheitskriterien von Unternehmen gedeckt werden mit denselben Techniken wie die im Privatbereich, und der Privatanwender trotzdem noch einen verbesserten Schutz der Privatsphäre erreicht.
Zumindest in der Theorie, ne? In der Praxis sind die größten Befürworter von Trusted Computing die Fans oder Befürworter von Digital Rights Management oder auch Digital Restriction Management gemeint. Also eigentlich die Content-Industrie, die sich am liebsten vorstellt oder das Idealbild, sie können jetzt ihre HDTV-Disney-Videos direkt auf die Computer oder konvergierten Fernseher der Nutzer übertragen und haben da eine Trusted-Infrastruktur, so dass halt nicht jeder einfach mal was kopieren kann. Ist das so?
Also ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich finde es abenteuerlich, dass eine relativ kleine Industrie den technischen Fortschritt schon seit Jahren da behindert und aufhält, die Demokratie gefährdet. Und ich möchte es an ein paar Beispielen klar machen, dass das nicht zu düster gemalt ist. Betrachten wir das neue Urheberrecht, das führt dazu, dass eine ganze Generation kriminalisiert wird, dass wirklich Millionen kriminalisiert werden. Dass ein Verständnis, es ist mehr oder minder ein Kampf gegen eine ganze Generation. Und vielleicht kann ich einen Kronzeugen dann aufführen, das ist der Chef von Microsoft, Steve Ballmer, der gemeint hat, dass er nicht mehr seinem 12-jährigen Sohn diese Einschränkungen erklären kann. Und anderes richtig praktisches Beispiel, weil Philosophie hören die Leute ja nicht, aber wenn es ums Geld geht, vielleicht doch. Die HDTV-fähigen DVDs sind seit Jahren aufgehalten worden. Es geht nicht voran, weil eine kleine Content-Industrie die ganzen Laden behindert und aufhält. Die ganze industrielle Revolution im Bereich der Informationsgesellschaft ist von offenen Systemen gemacht worden. Es ist von Leuten gemacht worden, die Sachen mit Systemen gemacht worden, die nicht dafür vorgesehen waren. Es war nie dafür vorgesehen, dass man mit einem Computer irgendwie Kunst, Schönes oder Musik produzieren kann. Es war nie vorgesehen, dass man sich irgendwie private, nötige oder unnötige Nachrichten über ein Wissenschaftsnetz zuteilt. Das sind alles in Anführungszeichen Hacks. Die ganze Kommerzialisierung des Internets war ein Hack. Das war nie dafür vorgesehen. Und daran erkennt man, dass irgendwie Freiheit zu einer großartigen Entwicklung führt. Und auf der anderen Seite versucht die Content-Industrie uns jetzt in die 50er Jahre zurückzubomben.
Am Anfang brachtest du noch das Beispiel mit Zensur in China. Was bedeutet es, wenn jetzt beispielsweise alle zukünftigen Computer in China, in einem anderen Land, einer Diktatur mit Trusted Computing Chips ausgestattet werden?
Also dann könnte man mit Benutzung des Trusted Computing und mit Benutzung der Remote Attestation, also des Checken von Computer übers Netz, dafür sorgen, dass nur linientreue Systeme installiert werden. Und das ist Ironie des Schicksals, könnte ein Red Fleet Linux sein, das einfach jeden Nutzer denunziert, der schmutzige Worte wie Dalai Lama, Demokratie oder Menschenrechte benutzt. Es ist einfach möglich, dass Systeme nur noch ans Netz kommen, wenn sie mit einer TPM-Chip abgesicherten, sicheren Umgebung erbooten. Und diese sichere Umgebung in China sieht natürlich anders aus, als wir es wünschen uns.
Eine beliebte Frage in diesem Podcast ist immer, was kann jetzt der werte Hörer, die werte Hörerin tun, wenn ein bisschen mehr Bewusstsein über diese Technologie, über die Risiken, über die Kritik daran angekommen ist? Ja, was kann man tun?
Also man kann, und das ist vielleicht die positive Nachricht, man kann selber versuchen, andere Architekturen zu schaffen. Man kann selber versuchen, offene Inhalte zu produzieren, die dann nicht in dieser eingesperrten Welt bleiben. Man kann natürlich jetzt noch versuchen, auf die Politik und die Hersteller Druck zu machen. Die Hersteller sind sogar noch sensibler auf Kaufverweigerungen als die Politiker, auf Wählerverweigerungen. Das hängt vielleicht damit zusammen, dass die Industrie sich öfter dem Urteil der Kunden stellen muss als die Politik. Also insofern sind die ist die Industrie da sehr, sehr verletzlich. Und insofern sage ich nur einfach, ich kaufe mir keine HDTV-DVD, solange ich da ungewöhnlich eingesteckt bin. Ich werde mir auch keinen Zune-MP3-Spieler kaufen, der dafür sorgt, dass ich nicht mal meine eigene Musik austauschen kann. Also Musik, die ich selber produziert habe, wird in diese DRM-Welt von Microsoft eingesperrt. Und wie gesagt, der Nutzer nimmt Entscheidungen und wir haben im Moment die Möglichkeit, also mit offenen Formaten zu machen. Wir haben über dieses gehypte Wort Web 2.0 wirklich die Möglichkeit, dass wir unsere Inhalte selbst produzieren über Wikipedia oder irgendwie die freie Musikszene. Es gibt fantastische Möglichkeiten und vielleicht ist die beste Lösung, dass wir uns in dieser freien Welt weiter einrichten, weiter produzieren und dann Künstler, die meinen, sie müssten ihre Musik in DRM einsperren, schlicht und einfach der mittelfristigen Vergessenheit ausliefern.
Und noch konkrete Vorschläge an die Politik, sagen wir mal, es gibt kritische Politiker, die jetzt im Rahmen von Trusted Computing Forderungen erheben möchten, Forderungen umsetzen möchten. Was wären so konkrete Hinweise an Politiker?
Also um mal die Politik ausnahmsweise mal zu loben, in einigen Bereichen haben da die politischen Entscheidungsträger doch ein hohes Maß an Sensibilität gezeigt. Ein einfaches Beispiel ist, dass es durchaus sehr harte Anforderungen gibt, dass die Hardware-Implementierung ordentlich ist und dass dann zum Beispiel keine weitere Hintertür oder kein geheimer weiterer Schlüssel eingebaut ist. Ich glaube, da wurde schon reagiert. Nein, die Politik muss sich mal der Herausforderung stellen, dass es nicht angehen kann, dass eine kleine Content-Industrie wirklich die informatische Entwicklung weiterhin behindert. Die Politik muss dafür sorgen, dass diese TPM-Hardware nicht dafür benutzt wird, um zum Beispiel auch gegen europäisches Kartell- und Wettbewerbsrecht zu verstoßen. Da sind einige Schritte gemacht. Ich begrüße es auch ausdrücklich, dass Microsoft noch nicht die komplette Überwachungs- und DRM-Architektur im ganzen Windows Vista eingebaut hat, sondern nur in Anführungszeichen für die High Definition Teil. Aber hier sollte die Verbraucherschützer auch mal ein bisschen selbstbewusster auftreten, weil im Moment haben wir wirklich die Situation, dass wir auf der einen Seite eine reiche kulturelle Entwicklung haben durch den offenen Austausch von Inhalten, dass wir zum Zweiten eine boomende Industrie haben und zum Dritten haben wir eine verschlafene Musikindustrie, die fast weniger umsetzt als nervische Klingeltöne und die will den ganzen Laden aufhalten. Und ich muss sagen, die Politik ist wirklich mal aufgerufen, dass sie mal prüfen sollten, die Politiker, ob sie nicht ihre eigenen Kinder zu Kriminellen abstempeln. Es ist wirklich ein Problem, dass die Generation, die mit dem Internet aufgerufen wachsen ist, einen sehr erfreulichen Art und Weise hat, Informationen auszutauschen. Und auch Informationen sind durchaus auch eine private Musiksammlung. Ich verstehe nicht, dass irgendwie Musikbörsenbenutzer als Kriminelle bezeichnet werden und verfolgt werden. Letztendlich stellen die was zur Verfügung ihren Mitmenschen ohne finanzielles Interesse. Also ich sehe da eine völlig falsche Entwicklung, die von einer Respekt sehr, sehr gut gemachten Lobbyarbeit einer kleinen Industrie völlig konterkariert wurde. Im Moment haben wir wirklich die Situation, dass eine wirklich aus rein kapitalistischen Gründen zu vernachlässigende Kleinindustrie hier die Wissenschaft aufhält, einen Generationenkrieg anzettelt, und das ist nicht zu weit gefasst. Es ist einfach so, dass wir Millionen kriminelle Tauschbörsennutzer haben. Und ich muss einfach sagen, ich halte das für unklug und ich gehe einen Schritt weiter. Meine Studenten sind keine Verbrecher.
Ja, das ist so ein schönes Schlusswort. Wir werden weiterhin über das Thema berichten und bei weiteren Entwicklungen rund um Trusted Computing nochmal dieses Interview ergänzen. Ja, vielen Dank für das Interview und die Antworten.
Okay, vielen Dank auch.